Man muss ja Nachhaltigkeit aus vielen Aspekten betrachten. Es geht ja nicht nur um Grün, aber das wissen wir auch. Und ich glaube, da sind wir Architekten sehr, sehr weit. Also ich habe mich bei den Diskussionen immer oft, wenn ich auf so Konferenzen war, wo es um ESG ging, gefragt, warum ladet ihr die Architekten nicht ein? Weil gerade wenn es um die sozialen Fähigkeiten und sozialen Qualitäten geht, was bewirkt Stadt, was bewirkt Architektur? Da könnten wir helfen mit Architektur. Ne? Von dem her glaube ich, wir sind da schon relativ weit. Natürlich mussten wir uns auch schulen zu den ganzen ESG-Themen. Das haben wir im Büro gemacht.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.
Bei uns hat alles seine Ordnung, daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira, Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Hallo und herzlich willkommen bei Interact Insights, dem Podcast des Rotonda Business Clubs. Hier talken führende Expertinnen und Experten aus den Clustern Immobilienwirtschaft, Architektur, Design und Technologie. Ich bin Miriam Beul und begrüße euch alle aus Düsseldorf. Ich habe einen ganz, ganz besonderen Gast heute. Nathalie Bräuninger ist da. Hi Nathalie.
Hi Miriam, ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich total, dass du bei mir bist. Nathalie, du bist Architektin, LinkedIn-Influencerin, betreust die Kommunikation für RKW-Architekten in Düsseldorf und für viele bist du so das It-Girl der Architekturszene. Was davon bist du denn am liebsten eigentlich?
Das It-Girl der Architekturszene, ja, das hat ein ehemaliger Chef so über mich gesagt. Ja, die Frau Bräuninger ist das It-Girl.
Ja, es ist eine Form von Wertschätzung. Jetzt kann man darüber nachdenken, ob das die Wertschätzung ist, die man haben möchte, aber gut.
Genau.
Was bist du am liebsten?
Ich glaube, ich habe mehrere Dinge, die in mir schlagen und es baut alles aufeinander auf. Und das, was ich jetzt auf LinkedIn mache, das tut ja auch dem Unternehmen gut. Deswegen, es ist irgendwie eine Melange aus allem. Und ich habe so viele Dinge in mir, die ich machen möchte und kann mich nicht so richtig festlegen, in welche Richtung. Und das macht, glaube ich, das aus.
Also, sich nicht festlegen können, ist natürlich in deinem Fall, würde ich sagen, eine ganz tolle Gabe. Denn du hast mir im Vorgespräch deine Abi-Fächer verraten und das ist Mathe und Deutsch. Und wenn man auf die schaut, dann bildet ja deinen Beruf als Kommunikationsfrau in der Architekturwelt ja eigentlich genau diese beiden Begabungen ab. Also die Freude am Text und die Freude an den Zahlen. Hm. Und man sagt ja so, wer schreibt, der bleibt und wer baut, der bleibt natürlich irgendwie auch. Jetzt sagst du das so negativ, du kannst dich nicht entscheiden, aber beides hat ja eine große Relevanz in deinem Leben. Was ist denn jetzt erfüllender für dich?
Auch wieder der Mix. Also klar, ich habe Architektur studiert, nach dem Abi mit Mathe und Deutsch, aber es war mir eigentlich klar, dass ich nie in einem Architekturbüro lande und zeichne, aber einfach die Beschäftigung mit Architektur ist mir extrem wichtig und eben auch, dass die Architektur draußen wahrgenommen wird. Also das, was wir uns da im Studium oder auch später überlegt haben, wie sieht die Stadt von morgen aus, wie können Häuser das und das bei Menschen bewirken, wie können wir besser, effektiver arbeiten, das alles kann Architektur leisten, wie kann Schulbau das Lernen erleichtern und das zu kommunizieren und nach außen zu tragen, war mir immer schon sehr wichtig. Und es ging mir auch in den Entwürfen im Studium immer darum, wie kann ich es vermitteln? Also der schönste Entwurf hilft ja nichts, wenn ich es nicht dementsprechend dann meinem Professor oder meinen Prüfern irgendwie darstellen kann.
Also klar, da geht es natürlich um Wirkung. Wir haben ja in der Architektur und in der Immobilienwirtschaft, ihr gehört ja als Architekten schon so ein bisschen zum großen Berufsbild vielleicht, weil ihr ja daran beteiligt seid, Umwelt und Städte zu bauen. Wie kann man da das vermitteln, dass das eine, du hast das so schön beschrieben, vielleicht können wir da kurz noch drauf eingehen, dass das eine große Wirkung hat. Ich habe neulich einen Satz gelesen, da heißt es, Architektur hilft gegen Einsamkeit. Was sagst du dazu, wenn du sagst, ja, wir verändern Städte und wir nehmen Einfluss auf das Leben der Menschen?
Ja, das ist ein schöner Satz, Architektur hilft gegen Einsamkeit. Ja, also man merkt das ja jetzt auch in der in der Corona-Zeit, ne, mit den Innenstädten, dass wir als Architekten wirklich drüber nachdenken, was können wir leisten, ne? Was kann ein Shoppingcenter in Zukunft leisten? Wie müssen Stadträume gestaltet werden? Wie kommen die Leute in die Städte, obwohl sie vielleicht nichts kaufen wollen? Mhm. Und ich frage auch meine Kinder ganz oft, wie nehmt ihr denn das die Umgebung hier wahr? Mhm. Und dann diskutiert man immer über Schönheit, aber ich finde die Diskussion eigentlich irrelevant, ob was schön ist oder nicht, sondern wie man sich da drin fühlt und wie man mit den Menschen interagieren kann. Ob jetzt das Kind dann da im Brunnen spielt und mit anderen Kindern Kontakt aufnimmt, ob das möglich ist. Ich glaube, das spielt viel eher eine Rolle.
Ich finde es super, dass du auf dieses Thema kommst, weil ihr seid als RKW-Architekten an einem Prozess beteiligt, der ja in einem offenen Diskurs in Düsseldorf darüber nachdenkt, was mit der KÖ passieren soll. Und ihr seid da engagiert mit einem Gebäude, das umgewandelt wird. Und ich erinnere mich an eine Situation in diesem digitalen Beteiligungsprozess. Da hat jemand festgestellt, dass niemand die Kinder fragt. Mhm. Und wie wünschen sich die Kinder denn die KÖ? Und du hast glaube ich, zwei Söhne. Mhm. Und ihr sprecht zu Hause über Schönheit. Und ich habe eine Tochter und ich frage sie auch. Sie ging bis vor kurzem auf diese Schule auf der KÖ. Und habe sie gefragt, was wäre cool auf der KÖ? Also, ne, nochmal, hilft gegen Einsamkeit, hilft vielleicht auch gegen, weiß ich nicht, zu wenig Spiel. Sie hat gesagt, sie wünscht sich einen Spielplatz.
Stimmt. Meine Kinder würden sich wahrscheinlich interessantere Handelskonzepte wünschen. Mhm. Also mal irgendein Pop-Up-Store von einem Instagram-Influencer, der da für 2 Monate ist oder so. Die stellen sich ja auch nachts um 4 vor irgendeinen Laden, weil morgens um 10 irgendein toller Schuh gedroppt wird. Ne? Und die gehen auch wirklich in die Stadt, wenn da so Magnete da sind. Und ich glaube, also die Diskussion, schön oder nicht, die können die gar nicht beantworten.
Ist das vielleicht auch gar nicht wichtig? Vielleicht ist das auch gar nicht, also für die gar nicht relevant. Die möchten, und ich glaube, sie möchten was, was auch auf den großen Kongressen, die wir ja beide gut kennen, besprochen wird. Sie wollen eine Erlebnisqualität.
Eine Erlebnisqualität, ja. Und was man vielleicht nur fühlen kann und nicht sehen. Mhm. Also ob eine Architektur gut ist und schön ist, in Anführungszeichen, fühlt man ja. Also man kommt ja in den Raum und denkt, ja, hier fühle ich mich wohl und das ist gut. Klar, kommt dann noch dazu, wie effektiv ist es, wie gut kann ich darin mich bewegen und wie sind die Prozesse da drin. Es kommt ja immer drauf an, was man baut, ob jetzt ein Laborgebäude oder ein Wohngebäude. Ja.
Jetzt hast du gesagt, du schreibst natürlich auch gerne und bist ja aber, sag ich mal, nicht als Schreiberin, so als Quereinsteigerin rein, sondern du weißt ja genau, da du ja Architektin bist, worum es geht. Und ja, da komme ich nochmal zurück auf die Zeit, als du überlegt hast, welche dieser beiden Begabungen wird dich stärker beeinflussen in deinem Berufsleben. Und da gibt es ja dieses Klischee, dass man als junger Architekt oder junge Architektin ja total ausgebeutet wird. Nächtelang durcharbeiten für irgendwelche Wettbewerbe und dann man wird schlecht bezahlt. Wie hast du diese Zeit erlebt? Also es gab ja diese Zeit, wo du ja irgendwann auch entschieden hast, du wirst in die Kommunikation gehen, obwohl du Architektin bist, aber war es nicht attraktiv oder hat dich das abgeschreckt, so dieses typische, ich buckel jetzt erstmal und guck, wie ich da ankomme in einem Büro und dann ja, dann auch als Frau?
Ja, also ja, die Frauenthematik war damals eigentlich noch gar nicht relevant für mich, aber es war tatsächlich so, wie du es beschreibst. Ich habe 2002 Diplom gemacht, in Stuttgart Diplom gemacht und da ist die Architektendichte oder war die Architektendichte damals so extrem, jedes zweite Gebäude war quasi ein Architekturbüro, nicht so krass, aber und da musste man erstmal einen Job bekommen. Mhm. Viele von meinen Studienkolleginnen, die haben tatsächlich dann ein Jahr an ihrer Mappe gearbeitet oder sind ins Ausland gegangen. Nach China ist eine Freundin, eine andere in die Schweiz. Schweiz war damals angesagt und ich bin da geblieben. Aber ja, hatte dann Glück, dass ich in einem kleinen Architekturbüro eine Stelle bekommen habe. Und das war genau so, wie du sagst. Also ich habe mit 1200 Euro brutto im Monat angefangen, habe die Nächte durchgearbeitet, Wettbewerbe gemacht, völlig übernächtigt zu irgendwelchen Präsentationen gefahren. Ja, und dann habe ich gedacht, nee, das kann es nicht sein.
Aber jetzt muss ich da kurz reinfahren, weil ich ja in die Schreiberei gegangen bin. Und dann muss ich natürlich, ja, habe ich mir überlegt, diese triste Berufswirklichkeit als Architektin, also da bist du wahrscheinlich beim Schreiben vom Regen in die Traufe gekommen. Weil, also reich wird man da auch nicht. Du hast bei der Deutschen Bauzeitung geschrieben, beim Kölner Express, bei der Kölner Rundschau. Also du weißt, wie miserabel diese Verlagshäuser damals bezahlt haben. Ich glaube, heute ist es ja noch viel schlimmer. Also wirtschaftliche Gründe können es nicht gewesen sein.
Nein, und das war wirklich so eine Zeit auch in meinem Leben, wo ich dachte, toll, ne, super, was machst du denn jetzt? Es ist alles schlecht bezahlt, aber das Herz, also wenn ich damals in ein Architekturbüro gekommen bin, dann hatte ich wirklich so ein Bauchkrubbeln und Grummeln und dachte, nee, hier fühlst du dich nicht wohl. Also dieser Job des Architekten, das Zeichnen, das war einfach nicht meins. Und dann habe ich mich damals tatsächlich initiativ beworben für PR-Arbeit in Architekturbüros, die aber alle abgelehnt worden sind, weil es hieß dann, ja, die Stelle gibt's gar nicht bei uns. Wie gesagt, das war 2002. Architekten
müssen gar nicht kommunizieren,
nein,
oder?
Nein. Also entweder macht es der Chef so nebenher oder die Sekretärin schickt mal Bilder an die Presse raus, aber diese Position gab es damals eigentlich noch nicht wirklich. Ne? Und dann habe ich so ganz wilde andere Dinge in meinem Leben gemacht. Also ich weiß nicht, ob wir da jetzt darauf eingehen, von einer Hotelleitung in der Schweiz oder so oder Barkeeperin in Mallorca, ne? Also so ganz wilde andere Dinge. Und kam dann der Liebe wegen nach Köln und das war auch wieder so eine Findungsphase und hatte mehrere Angebote und bin dann schlussendlich zu Heuer Dialog gegangen. Konferenzveranstalter der Immobilienbranche, brauche ich hier nicht sagen. Und die suchten explizit einen oder eine Architektin, um eben die Vernetzung stärker zu fördern zwischen Immobilienwirtschaft und Architektur und mit jemandem, der so da mehr die Brille auf hat. Und das war super.
Also das war letztendlich, ja, vielleicht das Bindestück, das dir gefehlt hat. Ich würde ganz gerne nochmal auf diese Feststellung zurückkommen. Es gab diese Stelle nicht. Architekten müssen nicht kommunizieren. Und es gibt natürlich jetzt, du hast Pendants in den großen Architekturbüros, aber Architekten wollen vor allem vor Architekten eine gute Figur machen in der Kommunikation. Und es gibt ja nur ganz wenige, die ihre Öffentlichkeitsarbeit ganz gekonnt auch in Richtung Auftraggeber steuern. Woran liegt das? Liegt das daran, dass die Investoren immer noch so ein bisschen haben das Schmuddel-Image, die dunkle Seite der Macht und die Architekten, die Schöngeister, die Baumeister, die Künstler, woran liegt das?
Nimmt man das wirklich so wahr, immer noch nach außen, dass die Architekten nur kommunizieren in ihre Richtung? Also ich kenne das auch von früher, wie gesagt, dann habe ich vor 10 Jahren angefangen bei Kister Scheitor Groß in Köln für Öffentlichkeitsarbeit und das war wirklich auch die Zielsetzung, eine Publikation in der Bauwelt oder im Ranking nach oben zu gehen, wo es um Publikationen geht und
Fachpublikationen,
alles ja, Fachpublikationen. Und bei RKW ist es anders, weil RKW ist einfach ein anderes Büro auch, wo der Bezug zur Immobilienbranche viel mehr gegeben ist. Das kommt auch ja echt immer aufs Büro an. Also ich würde auch nicht sagen, dass alle jetzt zwingend ihre PR umstellen müssten.
Vielleicht muss man das nochmal kurz erklären. Ich glaube, du hast gesagt, Kister Scheitor war groß, haben viel, ist auch ein inhabergeführtes Unternehmen und haben viel öffentliche Bauten gemacht, stimmt das? Oder warum sagst du, dass RKW mehr Richtung Immobilienwirtschaft ausgerichtet ist? Für die Büros nicht so gut kennen, vielleicht kannst du das kurz charakterisieren, was der Unterschied in der Positionierung dann eigentlich ausmacht.
Ja, das stimmt. Also die hatten tatsächlich viel öffentliche Bauten, das ist richtig, die man auch über VGV-Verfahren bekommt.
Sind VGV, sind?
Vergabeverfahren.
Ah ja, okay. Ne,
das heißt für die öffentliche Hand. Und jetzt tatsächlich nicht so sehr für typisch klassische Immobilienwirtschaft. Also schon auch, aber nicht so sehr. Und es gibt, ja, die haben auch eine Kirche gebaut zum Beispiel, oder ein Museum. Also es ist eine andere Zielgruppe. Aber das stimmt schon, dass Architekten jetzt erst so nach und nach anfangen, in die Immo-Wirtschaft zu kommunizieren. Ich meine, damals, als ich bei Heuer Dialog war, nie ein Architekt oder fast nie ein Architekt als Besucher, als Gast da. Mhm. Oder auf dem Podium wurde der dann geladen, weil er halt schöne bunte Bildchen gezeigt hat. Und so ein bisschen so der, ja, so was Besonderes war dann in dieser ganzen Veranstaltung.
Also der Eindruck. Ja, der Paradiesvogel. Ja, ich genau. Weiß, also einen weiß ich, weil ich habe in meiner Zeit, als ich als Journalistin ausschließlich unterwegs war, ein Porträt geschrieben über einen Architekten, der sehr, sehr stark in Richtung, aber eben alleine. Also mhm. Es gab um den herum niemanden sonst, der so proaktiv als Speaker sichtbar, als ja. Gast von Kongressen, als jemand, der auch in der Immobilienfachpresse permanent zugegen war. Das ist schon ein Unikum, kann man auch namentlich ruhig erwähnen, dass der Kaspar Schmitz-Moorkramer, der das mit seinem Büro Kaspar ganz erfolgreich macht. Aber die anderen, sag ich mal, werden angeführt von dir zum Beispiel, liebe Nathalie. Aber nach wie vor gibt es auch ganz viele, die bleiben in ihrer Bubble und das ist denen wichtig. Vielleicht sind sie auch happy damit, vielleicht brauchen die das für Aufträge nicht oder wie kann man sich das erklären?
Das wird sich ändern. Ich glaube, das wird sich ändern in den nächsten 1-2 Jahren, weil wir jetzt um Aufträge ringen. Ich glaube, dann müssen alle gucken, dass sie ihr Business Development aufrüsten und auch aktiver auf die potenziellen Bauherren zugehen.
Das finde ich total spannend. Vielleicht kannst du uns ganz kurz sagen, ja, was RKW für ein Büro ist. Wir wissen, ihr macht Bildung, ihr macht Einzelhandel, ihr macht schon seit relativ langer Zeit auch ein Thema, das sicherlich auch stärker uns begleiten wird, das ist Redevelopment, wo man ja häufig hört von Projektentwicklern und Architekten, haben wir keine Lust, wir wollen alles neu machen. Vielleicht beschreibst du uns ganz kurz, wie euer Büro so tickt.
Okay, ja gern. Also unser Büro ist erstmal ein sehr traditionsreiches Büro, das muss man sich nochmal in Erinnerung rufen, das gibt es seit 1950, wurde das gegründet und ist nach und nach stetig immer weiter gewachsen. Ich glaube, wir hatten auch zeitweise noch mehr Mitarbeiter als jetzt, je nachdem wie so.
Ihr habt jetzt wie viel gerade?
Wir haben jetzt 450.
Das ist ja Wahnsinn.
Wir sind wirklich
in Deutschland und wo
nur
noch?
Nur in Deutschland. Also ich glaube, von deutschen Architekturbüros, die rein in Deutschland ansässig sind, sind wir unter den Top 2, 3. Ja, von dem her ein sehr traditionsreiches Büro. Rode Kellermann Wawrowski, die Büro-Namensgeber, sind ja nicht mehr im operativen Geschäft, beziehungsweise sind leider auch teilweise verstorben. Und ansonsten, ja, wir machen fast eigentlich alle Asset-Klassen, die es so gibt. Also im Krankenhausbau würde ich sagen, sind wir jetzt nicht so drin, aber ansonsten alles. Wir kommen ursprünglich aus dem Handel. Also wir haben ja wirklich so mit dem Nordwestzentrum Frankfurt oder Zentrum Oberhausen angefangen und waren damals auch viel in Amerika und haben uns informiert, Shopping Center, wie geht die Reise, und sind da sehr tätig. Und das kommt uns natürlich jetzt zugute, weil wir, wie du schon sagst, das Thema Redevelopment auf dem Tisch haben und selber Projekte von uns schon zum zweiten oder dritten Mal wieder umplanen.
Ach so, auch die eigenen?
Die eigenen
aber
Projekte.
Aber auch für andere? Also auch andere?
Natürlich auch andere. Okay. Mhm. Ne, aber was macht man mit einem alten Kaufhof? Und da sind wir ganz stark drin, eben dieser Reuse und die Transformation eines Gebäudes zu einer anderen Nutzung. Zum Beispiel Quartiere ist auch ein extrem wichtiges Thema.
Super spannend, ja.
Was wir machen, die Einbindung der Bürger, jetzt hier zum Beispiel Zooterrassen mit Aldi hier in Düsseldorf und Quartiere eben ganz extrem. Auch viel Labor, Gebäude, Automobil, das war auch eine Zeit lang, wir haben ganz viel für Audi oder Porsche oder MAN gebaut.
Das sind natürlich klingende Namen, muss man sagen. Ihr seid ja auch sehr, sehr forsch und sehr proaktiv mit einer Idee für eine Rheinüberquerung an die Presse gegangen. Das ging ja wirklich total durch die Decke. Was ist euer Einfall, was dieses Projekt angeht? Vielleicht kannst du es kurz beschreiben.
Ja, ich mag das Projekt sehr. Und zwar haben wir im Büro ein Design Lab, das muss man vielleicht zur Erklärung sagen. Das sind so die jungen, wilden Architektinnen und Architekten bei uns, weil im normalen Berufsalltag kommt man nicht dazu, einfach mal kreuz und quer zu denken und frei von irgendwelchen Regeln oder Auslobungen. Und das macht das Design Lab. Die nehmen sich selber eine Aufgabe, eine Challenge und bearbeiten das. Und in dem Fall war tatsächlich, stand in der Rheinischen Post, dass die Theodor-Heuss-Brücke in Düsseldorf marode ist und dass man doch aufgefordert wäre, sich Gedanken zu machen. Und das ist natürlich super für für unser Design Lab. Und dann haben wir uns mit dem Marcel Abel zusammengetan, der das auch gelesen hatte. Und sagt,
von John Slang, ne?
Von JLL, und lass uns da mal irgendwas machen. Und dann haben wir darüber nachgedacht, was kann eine Brücke heutzutage denn noch leisten, außer die Überquerung für Autos. Mhm. Und haben da alles mögliche an Nutzung reingepackt. Und natürlich mit Grün, Photovoltaik und den Wind nutzen und die Wasserenergie nutzen und so weiter. Und das Coole, was, also natürlich dieser Brückenentwurf ist mega.
Ja, die Visualisierung, ne? Dass man erreicht ja mit einem, egal ob man eine Baugenehmigung hat oder so, also mit so einer Visualisierung sichert man sich schon mal Deutungshoheit, wie man so schön sagt. Und die ganze Stadt hat darüber gesprochen.
Ja, und die Presse, also wir haben auch das sehr gezielt an die Presse gegeben. Mhm. Also wir haben uns vorher genau überlegt, wen sprechen wir an, wie sprechen wir die an. Also nicht eine PK und los an alle, sondern wirklich gezielt uns die Journalisten rausgesucht. Und das Tolle an dem Projekt ist, dass wirklich, dass das Thema Stadtentwicklung und Architektur da in die Gesellschaft gekommen ist. Dass mein Schwiegerpapa mich anspricht, sag mal, ich habe da was gesehen, dass mein Sohn sagt, Mama, die Brücke ist auf TikTok, ich habe das gesehen. Und dass plötzlich die Leute sich bei uns gemeldet haben, ist der Hausmeisterjob noch frei oder wo kann ich mich bewerben für eine Wohnung? Und das, auch wenn es negative Kommentare gab natürlich, aber die Leute haben darüber diskutiert und ist das wichtige Thema ist angekommen.
Also da würde ich natürlich sagen, auch aus der Kommunikationssicht, ein totales Meisterstück von euch und von dir. Du hast es ja mit begleitet. Mhm. Ich nehme an, zusammen mit den Kommunikationsleuten von John Slang. Mhm. Wenn du das sagst, das hat wirklich eingeschlagen. Die Diskussion zu Ende sind sie ja nicht, aber gibt es da jetzt weitere Überlegungen? Ich habe das jetzt nicht weiter verfolgt.
Ja, also wir haben es weiter verfolgt, weil nach der Veröffentlichung haben sich tatsächlich auch Fachplaner bei uns gemeldet, die gesagt haben, wir rechnen euch das mal durch. Ne? Also wir gucken mal, ob das statisch funktioniert. Oder wir haben ein Brandschutzkonzept quasi in der Schublade liegen von einem Büro. Also da wären wir quasi, könnten wir das kommunizieren. Ansonsten, ja, wir warten mal ab. Also es soll ja jetzt wirklich was passieren in der Stadt und wir stehen da gerne zur Verfügung. Ne?
Also wenn wir sagen, dass wir über ikonografische Immobilien auch Stadttourismus beflügeln können und denken an die Oper in Sydney und vielleicht auch an Hamburg. Also Düsseldorf, so eine Brücke, das wäre schon der Hit, kann ich mir vorstellen. Jetzt hast du im Zusammenhang mit diesem Projekt zwei Dinge so ein bisschen mitbeschrieben. Das eine ist das Thema Ökologie. Mhm. Und das andere ist das Thema Digitalisierung. Das sind ja nun mal zwei Megatrends, die die Architektenwelt umtreibt, die Immobilienwirtschaft, die Stadtgesellschaft. Man sieht es an den Reaktionen. Ne? Man kriegt Leute, signalisieren, sie möchten mitmachen, sich beteiligen, wenn was Gutes entsteht. Aus der Immobiliensicht könnte man sagen, eine sehr träge Branche erwacht gerade, reibt sich die Augen und versteht nicht so richtig, wie schnell die Zeit vergangen ist. Wie nachhaltig und digital sind denn die Architekten so aus deiner Sicht bis jetzt? Schon oder erst? Ich weiß nicht genau.
Ja, also man muss ja Nachhaltigkeit aus vielen Aspekten betrachten. Es geht ja nicht nur um Grün, aber das wissen wir auch. Und ich glaube, da sind wir Architekten sehr, sehr weit. Also ich habe mich bei den Diskussionen immer oft, wenn ich auf so Konferenzen war, wo es um ESG ging, gefragt, warum ladet ihr die Architekten nicht ein? Weil gerade wenn es um die sozialen Fähigkeiten und sozialen Qualitäten geht, was bewirkt Stadt, was bewirkt Architektur, da könnten wir helfen mit Architektur. Ne? Von dem her, glaube ich, wir sind da schon relativ weit. Natürlich mussten wir uns auch schulen zu den ganzen ESG-Themen. Das haben wir im Büro gemacht. Wir haben vor anderthalb Jahren die Barbara Pusinke bei uns im Haus das Sustainability Lab ins Leben gerufen, wo wir so 15, 20 Leute aus jeder Abteilung zusammensitzen haben, die sich weiterbilden, die Workshops anbieten, die sich überlegt haben, wie bekommen wir das Thema Nachhaltigkeit in den Baualltag, also quasi wo, in welcher Leistungsphase können wir wie ansetzen, wie können wir den Bauherrn beraten, welche Stellschrauben haben wir.
Das ist super spannend.
Und sind quasi durch die Leistungsphasen durchgegangen und haben das erarbeitet. Und danach, das, was auch eine große Herausforderung ist, das ans Team zu spielen, an die 450 Kolleginnen und Kollegen, dass das eben auch dort in den Köpfen ankommt und dass die auch Bescheid wissen. Also wir schulen jetzt auch intern nochmal weiter zum Thema Nachhaltigkeit.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, Change Management. Du hast das gesagt, ihr gebt euer Wissen und eure Ergebnisse an eure Auftraggeber, Auftraggeberinnen weiter, aber ja, intern auch alle mitnehmen. Wie schwierig ist das?
Ja, das ist eine tolle Aufgabe, eine herausfordernde Aufgabe. Das ist sehr, sehr wichtig. Also wir müssen wegkommen von der Verkündungskultur. So, der Chef hält die Weihnachtsansprache und nächstes Jahr gibt's die und die Beförderungen und das war's, sondern die Leute mitzunehmen. Und das haben wir im letzten Jahr, also gerade auch durch Corona gemerkt, wie wichtig das ist und dass wir da ansetzen, haben sehr viel Energie da rein investiert, dass eben die interne Kommunikation hohen Stellenwert hat. Und bei interner Kommunikation geht es jetzt nicht um den Kicker und das Bespaßen von den Mitarbeitenden, sondern es geht um das wertschätzende Arbeiten, den Austausch, den Wissenstransfer, um das Mitnehmen. Das heißt, mittlerweile, wir haben zum Beispiel so ein Format, wo unsere Empfangsdame, eine ganz tolle, eloquente Frau, die Geschäftsführung interviewt, wenn es dann Neuerungen gibt oder auch wenn es keine Neuerungen gibt. Also einfach,
cool.
Wir machen gerade Strukturwandel, das heißt, wir haben neue Positionen eingeführt, wir haben versuchen die Beförderungsprozesse transparenter zu gestalten und dann stellt sie denen einfach Fragen und geht mit denen ins Gespräch. Das wird live ausgestrahlt, also entweder kann man hinkommen und das zuhören oder eben über Teams zuhören. Und auch wenn, manchmal sagen dann die Gesellschafter auch, ja, wir sind noch im Prozess, wir sind noch mittendrin, aber wir wollten euch das trotzdem schon mal sagen und darum geht es eigentlich und auch einen Rückkanal einzubinden, dass man danach für Fragen zur Verfügung steht und nicht einfach nur, jawohl, das und das ist neu und that's it. Ne?
Letztendlich ist es ja so, dass alle, also dass wir, sag ich mal, als Menschen ökologisch diesen Planeten gerade vor die Wand fahren, in so einer Situation waren wir noch nicht, insofern ist diese Transformation ja für alle neu. Alle machen sich auf dem Weg. Der eine ist schneller, der andere langsamer. Und das ist schön, dass du das gerade gesagt hast, dass man keine Ergebnisse präsentieren kann, sondern den Prozess kommuniziert.
Ja.
Und das transparent, um alle mitzunehmen. Sehr spannend. Bei so vielen Mitarbeitenden ist das natürlich wirklich eine große Aufgabe. Jetzt seid ihr aber bei bestimmten Themen auch so ein bisschen Vorreiter und das hat man auch, das kann ich euch zurückspiegeln, außen wahrgenommen. Das kommt sicherlich auch durch die Präsenz von Barbara Pusinke natürlich als Speakerin auf vielen Panels, die ja da sehr stark sich ja für das Interesse unseres Planeten einsetzt, da macht sie keinen Hehl draus. Wir haben ja auch zusammen einen Think Tank mal gegründet zwischen Architekten und Projektentwicklern, als es um Material Passport ging.
Stimmt.
Und Barbara ist beim Thema Material, auf das würde ich ganz kurz eingehen wollen an der Stelle, weil mir das sehr wichtig ist, natürlich schon Vorreiterin, weil ihre These ist ja, Architekten wird es erschwert, gesunde Immobilien zu bauen, weil die Bauwirtschaft die Bestandteile von Baustoffen nicht transparent deklariert. Und ihr habt angefangen, ja, und habt eine eigene Materialliste. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, genau. Wir haben unsere MADA, die Materialdatenbank. Wir haben angefangen, wahrscheinlich auch so vor 2 Jahren mit Barbara Pusinke, dass wir im Moment ist sie noch digital, sie wird gerade aufgebaut bei uns auch, eine Datenbank haben, wo wir nur nachhaltige Materialien drin haben. Da natürlich, was ist nachhaltig, ne? Zertifiziert, natürlich, aber wir haben 3 festangestellte Mitarbeiterinnen, die sich nur darum kümmern.
Wahnsinn.
Und quasi auf die Recherche gehen, wie nachhaltig sind die denn wirklich, ins Gespräch gehen mit den Herstellern und sagen, wie lässt sich das verarbeiten, wie kriege ich es denn wieder ausgebaut und das dann dementsprechend für die Kolleginnen und Kollegen dann aufbereiten, ne? Weil wir sind ja alles Menschen mit Sinn für Gestaltung. Das heißt, wenn das nicht ordentlich aufbereitet ist und ansprechend, dann macht es auch weniger Spaß, es zu verwenden. Das ist sehr wichtig. Und das heißt, wir haben jetzt eine digitale Datenbank, wo auch geclustert ist, ist es ein mittleres Budget, ist es ein teures Budget, wo wir dann dem Bauherrn sagen, okay, du hast die und die Möglichkeiten. Und im Idealfall möchten wir eigentlich nur noch mit den Materialien aus dieser Datenbank bauen.
Wahnsinn. Also auch wieder ein irre Wissenstransfer. Ja. Also, dass ihr diese Stellen eigentlich dafür geschaffen habt. Wie reagieren denn die Bauherrinnen und Bauherren? Sind die dankbar für dieses neue Know-how oder geht es am Ende doch nur um was kostet es mehr und dann mache ich es doch nicht?
Ganz unterschiedlich.
Muss ja keinen Namen nennen, alles Nein. gut, aber
sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Okay. Also es gibt welche, die tatsächlich dankbar sind und sich freuen, aber natürlich gibt es auch welche, wo man reden und beraten kann und es geht wirklich nur um das Wirtschaftliche.
Okay. Mhm. Ja, da wird es ja, es gibt neue Regularien, es gibt ja letztendlich große Endinvestoren, die auf ihrer Agenda haben, dass sie nur gesunde Gebäude und zertifizierte Gebäude erwerben dürfen. Ne? Und wenn man dann so kleine Dreckschleudern baut, die sind eben am Kapitalmarkt irgendwann nicht mehr handelsfähig. Also die kann man nicht mehr handeln. Und also insofern ist es vielleicht auch eine Denke, die sich ausschleicht, so nach und nach, weil die einfach nicht zukunftsfähig ist. Jetzt ist die Frage, wie kann das Ganze schneller gehen? Wir haben gerade Last Generation, die uns hier im Nachrichtengeschehen jeden Tag mit einer neuen Klebeaktion gerade überraschen. Ist das der Weg oder ist das eigentlich, wie ihr das macht, zu sagen, wir gehen aus dem Echoraum raus, wir beraten die Immobilienwirtschaft, die es finanziert, wir holen uns Wissen aus der Materialwirtschaft, die wir brauchen. Ja. Wie kann man diesen, sag ich mal, Wissenstransfer aus der Blase heraus besser organisieren?
Ja, ich glaube, das aus der Blase raus ist wichtig. Ne? Also wie du sagst, ne, zu den Bauherren hin, zur Industrie hin, in die Politik rein. Auch da sind wir ja auch tätig in Architektenkammern. Mhm. Und da gibt es ja auch Netzwerke, dass wir versuchen, auf die Politik Einfluss zu nehmen, also wirklich in alle Richtungen zu gehen und da versuchen, den Druck aufzubauen. Mhm. Ich glaube, das funktioniert natürlich mit Druck, aber auch mit Anreizmodellen. Also Barbara spricht ja immer von der grünen Baugenehmigung. Das heißt, ein ökologisches Gebäude sollte einfach schneller die Baugenehmigung erhalten als ein anderes oder Steuervorteile haben.
Es gibt so Projektentwickler, die sagen, es sollte eine eigene AFA geben für Gebäude, die stehen bleiben zum Beispiel und CO2 als gleich starke Währung zur Bewertung einer Immobilie, auch das sind ja so Themen. Du hast es gesagt, gerade Einfluss nehmen Richtung Politik, Richtung Immobilienwirtschaft, Materialwirtschaft. Du bist ja, ich habe es ja eingangs erwähnt, auch Influencerin. Das wird ja oft falsch verstanden. Was unterscheidet denn jetzt so ein Instagram-Influencer, der, weiß ich nicht, entweder aus dem Wohnzimmer heraus komische Sachen verkauft oder nach Dubai auswandert, von einem sogenannten Corporate-Influencer auf LinkedIn?
Ja,
also du gehörst ja nicht zur ersteren Gruppe, sondern.
Nein. Wobei es gibt auch gute Instagram-Influencer, also wo es denen wirklich um den Content und den Inhalt geht. Also ich lerne da auch schon viel. Also indem ich mir Insta angucke, da gibt es auch so ein paar, wo ich wirklich viel mitnehme und versuche das auch zu übertragen. Aber ja, also für mich sind Corporate Influencer klassische Markenbotschafter, die durch ihre eigene Persönlichkeit das Unternehmen nahbarer machen. Und wir haben ja seit einem guten Jahr ein Corporate Influencer Programm bei uns. Das heißt, wir haben so circa 15 Kolleginnen und Kollegen, die auf LinkedIn aktiv tätig sind. Und die, ich sage immer, die Kompetenz, ihre Kompetenz, aber auch ihre Leidenschaft für Architektur zeigen. Das sind eigentlich so die wichtigsten zwei Punkte. Und ich sage denen auch, ihr müsst nicht ständig was über RKW posten, weil das wäre dann ja nur eine Spiegelung des RKW-Unternehmenskanals, sondern wichtig ist, man sieht eure Kompetenz und eure Leidenschaft für Architektur. Wenn das auch eine Kollegin, habe ich die besucht Gebäude im Ruhrgebiet und schreibt dann darüber und erzählt, was sie mitgenommen hat. Also das kann es auch sein.
Spannend.
Je nachdem, wo die Stärken oder wo die Interessen derjenigen Person liegen. Ne? Ich habe einer berichtet vielleicht über BIM und Digitalisierungsprojekte und dass der erste digitale Bauantrag jetzt eingereicht worden ist. Und bei mir geht es eben eher um Kommunikationsthemen oder Diversity-Themen. Aber es hat immer was mit Architektur im weitesten Sinn zu tun und spiegelt dann natürlich auch das Unternehmen wider.
Finde ich spannend, dass ihr so ein Programm aufgesetzt habt. Wie kommt das denn an? Wie wird das denn so intern reflektiert, was diejenigen, die aktiv sind, ich sag's mal jetzt da draußen so machen?
Ja, also ich finde, das ist eine große Wertschätzung. Also es strahlt in alle Richtungen. Mhm. Für die Influencer selber ist es eine große Wertschätzung, weil sie eben nach draußen kommunizieren und es nicht über diese weichgespülten Unternehmenskanäle geht, sondern weil sie selbst sind und authentisch sind. Der eine ist mehr oder weniger persönlich, aber es ist wirklich eine Wertschätzung. Es ist ein Abgeben von Verantwortung auch von Geschäftsleitung an seine Mitarbeitenden. Sind wir wieder beim Change Management. Mhm. Also das finde ich ein starkes Zeichen eben. Es hilft auch bei der internen Kommunikation, weil die Leute, es sind ja viele von uns auf LinkedIn und die bekommen dann über die Influencer auch wieder Dinge mit, die vielleicht noch nicht in unserem internen Newsletter waren.
Willst du sagen, LinkedIn ersetzt die internen Kommunikationskanäle? Ist auch spannend.
Ja, spielt mit rein. Also natürlich haben wir einen internen Kommunikationskanal, wir haben einen Newsletter, der mehrmals in der Woche verschickt wird, wo wir die neuesten News reinpacken, was wie wo passiert ist. Aber natürlich, wenn ein Influencer gerade auf der Baustelle steht und ein Selfie von sich macht und das postet, ist es schneller auf LinkedIn, im Newsletter haben kann.
Total spannend.
Und da man denen ja folgt, also warum nicht? Man hat ja eh so viele Kanäle.
Ich habe das neulich gelesen, dass bei den Fotos gerade die Selfies vom Algorithmus belohnt werden. Also insofern
ich mach auch nur Selfies.
Macht das ordentlich weiter. Das ist natürlich ein super Ansatz, so eine Schwarmintelligenz da zu bilden. Und weißt du, wir kommen ja beide aus der Printwelt. Es gibt ja immer weniger Magazine. Gibt es jetzt eigentlich, sag ich mal, nur noch diesen Kanal, der für alle so wichtig ist? Weil ich stelle ja fest, LinkedIn ist nicht nur eine Bühne für Haltung, sondern ist auch ein Nachrichtenkanal geworden. Mhm. Wie setzt ihr das strategisch ein, dass wir ja auch, sag ich mal, in der Welt der klassischen Medien ja einen starken Strukturwandel haben, rückläufige Auflagen, keine Anzeigenbudgets und stattdessen wandert das schon alles in diese Social-Media-Welt?
Ja, also ich habe neulich auf dem Baupresse-Kompaktforum gesprochen und haben Impuls gehalten, gerade darüber, wie wir das machen. Und da war so die klassische Architekturfachpresse da, wo viele eben noch fast nicht unterwegs sind auf Social Media. Ne? Und da habe ich auch gesagt, ihr müsst aufpassen, dass nicht so Leute wie wir, so Leute wie ich, zum Architektur-Influencer werden und quasi eure Arbeit ersetzen. Und das darf es ja auch nicht sein, weil wir sind ja persönlich und wertend und ihr seid ja ihr müsst ja neutral berichten, aber so verschwimmt das alles. Das heißt, habe ich gesagt, werdet auch sichtbar und vermittelt eure Inhalte.
Also bei den großen Verlagshäusern, ich weiß das von meinem Kollegen bei der Welt, der da die Immobilienthemen steuert, die sind natürlich irgendwann angehalten worden, dass sie ihre Themen teilen, genau um das zu verhindern, weil natürlich unabhängiger Journalismus super wichtig ist nach wie vor, um Themen zu filtern und einzuordnen. Trotzdem, bei uns ist das Influencer, wir funktionieren aber auch wie eigene Nachrichtenkanäle. Und wenn ich zum Beispiel selber als Influencerin mehr Follower habe als manches Fachmagazin Abonnenten, dann muss ich sagen, okay, ist mein Einfluss im Zweifel natürlich größer und deiner natürlich auch, wenn du auf deine Reaktionen guckst, kannst du jedes Fachblatt an die Wand spielen natürlich mit dem, was da an Feedback eben kommt über den Kanal. Ich würde vielleicht zum Abschluss trotzdem ganz gerne nochmal wieder auf das Thema Stadt und Architektur zurückkommen, weil das so wichtig ist und weil wir beide auch über unsere Kinder gesprochen haben und über die Frage, wie eigentlich Zukunft aussehen soll in den Städten. Wir hatten das tolle Beispiel von der Brücke, die ihr euch ausgedacht habt, hier für Düsseldorf über den Rhein. Mhm. Aber wenn du mit deinen Kolleginnen und Kollegen bei RKW sprichst, wenn du mal auf die Projekte guckst, die ihr im Neubaubereich, aber auch im Redevelopment habt, wie sieht deine persönliche Stadt der Zukunft aus, Nathalie?
Meine persönliche Stadt der Zukunft ist ein Miteinander von vielem, sowohl architektonisch. Ich finde das toll, wenn ich in der Stadt bin, wo ich sehe, das Gebäude ist aus den 50ern und das aus den 80ern und das ist vielleicht kaputt gegangen und wieder aufgebaut. Also diesen, eben wenn es mal nicht zusammenpasst, wo man Geschichte ablesen kann, und dann auch ein Nebeneinander, dass ein Nebeneinander von alt und jung möglich ist, von Diversität, wo man Räume schafft, wo eben die man bespielen kann. Das wäre für mich wichtig. Welche Rolle Digitalisierung bei dem ganzen Thema spielt, das ist nochmal eine andere Geschichte.
Ich glaube, da brauchen wir einen eigenen Podcast. Okay, Nathalie, das fand ich total schön. Nebeneinander ist ein ganz, ganz, ganz tolles Stichwort. Und ja, wir haben es ja für verschiedene Bereiche durchgesprochen, vielleicht auch ja, mehr Nebeneinander zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer, zwischen Architektur und Immobilienwirtschaft mit dem ja, einen Ziel, die Städte besser, schöner, grüner, nachhaltiger und ja, vielleicht menschenfreundlicher zu machen. Vielen Dank, dass du da warst, Nathalie Bollinger von RKW Architekten.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.